Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Oh, dieser Moment, wenn du so beim Schlemm den ersten Knopf deiner Hose aufmachen willst und dann feststellst, verdammt, er ist schon offen. Also, so geht mir das gerne mal. Überfressen kann ja leider so viel Spaß machen, besonders jetzt an den Feiertagen. Deshalb unser Thema in dieser Folge ab 21, Foodkoma, warum wir uns jetzt so gehen lassen. Ich quatsche mit einem YouTuber, der sich gerade an einem Tag mal komplett durch einen Weihnachtsmarkt gefratzt hat. Und die Sport- und Ernährungscoaches Fabian und Henning hauen auch ein paar Tipps raus, wie wir auf unsere Schlemmereien so klarkommen. Fabian ist Sportwissenschaftler und unter anderem Athletiktrainer des Leistungsnachwuchses vom Berliner Basketballverein Alba Berlin. Und Henning ist Muskelforscher an der Uni in Kalifornien. Also zunächst mal, wenn man sich so richtig viel mit Sport und Ernährung andauernd beschäftigt, also so wie ihr, wie sehen denn dann eure Feiertage aus, wenn wir uns ganz genüsslich Richtung Fresskoma begeben?
Vorbildlich. Ich freue mich auf Essen von Oma und das ist es dann. Ich glaube, Schokolade gibt es schon länger nicht mehr, aber das hat sich einfach so ausgelebt. Ich habe keine Probleme mit irgendwas. Ich esse einfach lecker Oma-Essen und ja, ich komme ins Foodkoma, aber es ist kein Problem. Ich kann es mir erlauben.
Ja. Henning, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist das so ähnlich. Ich bin da auch nicht besonders restriktiv oder ändere meine Art, mich grundsätzlich zu ernähren, sondern ich lasse mich auf das ein, was mir da entgegenkommt über die Feiertage. Das ist was, was viele Leute schwer akzeptieren können, aber am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder des Monats kommt es eher auf eine Balance an, als auf den Moment oder als auf einzelne Nahrungsmittel, die man zu irgendeinem Zeitpunkt zu sich genommen hat.
Also ihr habt es jetzt irgendwie offensichtlich raus. Ihr sagt, ihr könnt euch das leisten. Das können aber nicht alle von sich behaupten. Warum ist es denn so, dass wir normalos so jede Ausrede nutzen, um nicht zum Sport zu gehen oder auch einfach mal aufhören zu essen, obwohl wir satt sind?
Ja, ist tough. Also wir haben tatsächlich gesagt, dass es uns leicht fällt. Und ich glaube, wenn man fair ist, muss man sich auch eingestehen, dass da viel Glück und Gunst in der Vergangenheit dazu gezählt hat. Wir sind beide mit Sport aufgewachsen. Das heißt, Bewegung liegt uns schon näher als jemanden, der mit Sport gar nicht angefangen hat oder sehr spät. Und Ernährung, ja, wir kennen uns jetzt lange und wir haben auch zusammen wie die schlimmsten Jugendliche die schlimmsten Sachen gegessen über Nacht und sind dann noch durch den Schnee zur Dönerbude gelaufen.
Immerhin aber, in Bewegung.
Ja, natürlich immer in Bewegung wenigstens. Ich kann verstehen, dass es einigen schwerfällt.
Die Tatsache, dass man dem Sport nahe ist und dass Bewegung für einen gewissen Raum einnimmt, auf einer täglichen oder fast täglichen Basis, ist etwas, was nicht unbedingt üblich ist und was vielen Leuten eben anders geht.
Ja, was ist denn, wenn es einem anders geht? Also, wenn man jetzt nicht die große Motivation hat, ich möchte fit sein, sondern wenn man vielleicht denkt, ich möchte den und den Bürojob haben, das ist mein großes Ziel.
Das ist ein gewisses Problem in unserer heutigen Gesellschaft, genau. Ich meine, wir sind nicht hier, um irgendjemandem vorzuschreiben, was er zu tun hat oder wie er sein Leben zu leben hat. Aber es gibt Studien, die haben gezeigt, dass man so und so viele Kalorien pro Tag übergegessen hat oder akut übergegessen hat und dass das nicht zu einer Fettzunahme geführt hat, wenn ich an dem Tag auch wenigstens ein bisschen Sport gemacht habe.
Heißt ein bisschen Sport auch so der Verdauungsspaziergang?
Also jede Form der Bewegung ist besser als keine Form der Bewegung. Der Verdauungsspaziergang ist auf jeden Fall super.
Sehr nett formuliert. Kurz zusammengefasst, wenn ihr schon viel esst, dann bewegt euch auch ein bisschen mehr. Bei den ganzen Sachen, die wir jetzt sagen, und manchmal klingt das wahrscheinlich ein bisschen lustig und ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die wirklich Probleme damit haben oder kämpfen, Gewicht zu verlieren oder gesund sich zu ernähren. Da will ich nur sagen, dass ich niemandem zu nahe treten will und es ist auch okay, dass jeder seinen Lebensstil so lebt, wie er möchte. Ich glaube, man kann schon so einen leichten, ironischen Ton in die ganze Sache auch bringen, weil was passiert, wenn du am 24. zu viel isst? Davon geht die Welt nicht unter, du platzt nicht aus allen Nähten. Du stirbst nicht, am nächsten Tag ist halt wieder ein neuer Tag, toi toi toi, und dann hast du wieder die Chance, Entscheidungen zu treffen. Du hast es richtig beschrieben, so es ist.
Was glaubt ihr denn, ich unterbreche dich mal kurz, kann ein schlechtes Gewissen eine Motivation sein? Also du sagst, wir haben jeden Tag wieder neu eine Chance, Entscheidungen zu treffen.
Es kann auf jeden Fall ein Anreiz sein, sich nach Strategien umzugucken. Dieses schlechte Gewissen trägt dich nicht durch eine harte Stresszeit und hält dich von der Schokolade fern oder so.
Und das Ziel sollte eigentlich eher sein, das positiv anzugehen und sich darauf zu freuen und sich ein Ziel zu stecken, was realistisch ist, weil man, gerade wenn man weiß, dass man dazu tendiert, zu überessen, dann besonders demotiviert ist. Und das ist, wie gesagt, dann wieder dieser Teufelskreis, der dazu führt, dass man sich schlecht fühlt, dass man ein schlechtes Gewissen hat, dass man dann auch vielleicht das Gefühl hat, dass es erst recht jetzt an dem Tag das gar nicht mehr wert ist, irgendwie wieder in vernünftige Spuren zurückzukehren, sondern einen positiven Zugang zu finden zum Essen zu Weihnachten und sich zu sagen, okay, ich verbiete mir nichts, ich esse, wie ich Lust habe und ich esse, wie das sich gut anfühlt. Und ich weiß, dass ich vielleicht die Tendenz habe, ein bisschen viel zuzuschlagen, aber das ist heute an dem Tag auch okay und ja.
Ich würde jetzt gerne mal mit euch so Strategien durchquatschen, ganz konkret. Mhm. Und zwar Cheat Days. Was haltet ihr davon?
Ich glaube, und ich muss da auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, dass das eine Strategie ist, die auch ein kleines bisschen ins Auge gehen kann, weil es nicht unbedingt so ist, dass man an diesem Cheat Day dann nicht dieses restriktive Essen über die Woche hinweg auch ausgleichen kann und dann vielleicht trotzdem zunimmt oder trotzdem in eine positive Energiebilanz rutscht oder so. Also es ist nicht unbedingt gesünder, das so anzugehen, sondern eher, wie soll ich sagen, einen etwas balancierteren Ansatz fahre als jetzt ein ganz oder gar nicht. Weil dieses ganz oder gar nicht ist sowieso eine schwierige Tendenz, die wir alle so in uns tragen und die sich nicht so gut vereinbaren lässt mit vernünftigem Essen.
Ich habe ja persönlich immer so ein Problem damit, dass ich so wahnsinnig gestört schnell esse. Und irgendwann meint jemand mal zu mir, es ist auch einfach mal ein guter Tipp, die Geschwindigkeit rauszunehmen und wirklich sehr langsam zu essen.
Sehr gut, schnell essen. Goldene Strategie, um bei jedem All-You-Can-Eat-Buffet richtig gut abzuschneiden.
Das stimmt, aber ich habe für mich gemerkt, dass es wirklich hindert, dass wenn ich langsamer esse, ich auch schneller dieses Sättigungsgefühl habe und dann wirklich nicht so sinnlos esse. Ist das eine Strategie oder ist es jetzt so mein persönliches Ding?
Also zunächst einmal ist es dein persönliches Ding und damit ist es deine Strategie, alles cool. Genauso funktioniert es. Du bist halt länger beim Essen, aber hättest auch die Chance gehabt, in dieser Zeit viel mehr zu essen. Also absolut valide, solltet ihr machen.
Das ist auch etwas, was sich eben an vielen verschiedenen Stellen zeigt, dass Leute einfach ein großes Problem haben, sich längerfristig an von außen auferlegte Regeln zu halten. Mhm. Und dabei zu bleiben und diszipliniert zu bleiben. Alle kennen das, dass man eine Diät anfängt und man zieht die 4 Wochen durch und dann ist alles super und man hat auch große Erfolge und vielleicht sogar noch 8 Wochen. Dann irgendwann fängt man an, davon abzuweichen und dann lässt man es ganz sein und fällt komplett in seine alten Muster zurück und hat sozusagen diesen ganzen Erfolg verspielt, dieses typische Jojo-Diäten. Mhm. Weswegen es eben vernünftiger ist, davon abzusehen und eigene Strategien für sich zu entwickeln, von denen man einfach testet, ob sie für einen funktionieren oder nicht. Es gibt da tatsächlich keinen heiligen Gral, der sich in der Ernährungswissenschaft herauskristallisiert hätte als die eine Strategie, die für alle super funktioniert, sondern es ist tatsächlich so, dass das von Person zu Person extrem variiert, was einem da liegt und man da einfach durch Trial and Error selber versuchen muss, was einem liegt. Und wenn es funktioniert, super, gut für dich.
Jetzt mal so 3 kurze Strategien, dass wir uns nicht so hemmungslos überessen an den Feiertagen, die man mal ausprobieren könnte. Was sind eure Top 3?
Also das Erste, sei dir bewusst, was du isst. Wie viel, wann, warum und sowieso. Ohne es jetzt zu übertreiben und daraus eine Wissenschaft zu machen, aber wenn du ein Problem hast mit Essen, schau dir an, wann du was isst und wie du dich danach fühlst. Das ist erstmal so der erste Weg, um so ein Bewusstsein zu schaffen, wie dein Verhältnis zu Essen ist. Und das ist eigentlich so der Start.
Weil, so, das ist die 1.
Ja, das ist die 1.
Und die 2?
Ich würde da doch nochmal versuchen, die Leute darauf hinbewegen zu wollen, vielleicht doch an dem Tag ein kleines bisschen Bewegung einzubauen. Ich glaube, dass es schwierig ist, das Überessen in so einem sozialen, festlichen Rahmen komplett sein zu lassen. Und deswegen, statt sich da unrealistische Ziele zu setzen, versuch auch ein kleines bisschen durch Bewegung dem gegenzusteuern.
Nummer 3 natürlich. Man braucht dafür auf jeden Fall feste Strategien. Irgendwas gegebenenfalls aufschreiben, wenn man so richtig nerdy ist. Aber man muss sich vorher so einen kleinen Plan machen und sagen, ich esse nur einen Teller. Okay, passt halt alles rauf, was ich möchte, aber ich bleibe bei einem Teller und dann ist gut. Sobald man in der Situation, in der man dann irgendwie angeregt ist und der Mund schon wässrig ist, zu überlegen versucht, ist es meistens schon zu spät. Also vorher Taktik und Strategie entwickeln und so gut wie es geht visualisieren. Wenn man weiß, mit wem man geht, kann man auch sagen, ey, halt mich mal nachher bitte davon ab. Und so hat es Henning früher immer gemacht.
Er hat und die wildesten, guckt ihn euch jetzt an.
Die wildesten sozialen Strategien entwickelt, um dem Essen fernzubleiben, weil er wusste, wie süchtig er nach einigen Dingen ist. Aber so funktioniert es. Ja, wenn irgendjemand für dich in Anführungsstrichen das Sandwich aus den Händen hauen muss, dann ist das auch eine Lösung. Das ist natürlich keine Lösung für immer, aber vielleicht ein guter Start. Und wenn man sich von dem ganzen Fastfood oder Junk so ein bisschen entwöhnt hat, dann kriegt man auch normale Lösungen hin. Aber manchmal muss man zu komischen Mitteln greifen.
Also wenn es funktioniert, warum nicht? Ist ja aber irgendwie auch eine ziemlich undankbare Rolle, so dieser Schlemmerstopper zu sein. Ihr habt gerade die Ernährungscoaches Fabian und Henning gehört, wie wir das Foodcoma vermeiden können.
Deutschlandfunk Nova.
Fastfood-Challenges wie 10.000 Kalorien in einer Stunde fratzen oder 24 Stunden nur Döner essen, das macht Lukas Geigenmüller. Für seinen YouTube-Kanal, da dreht er so Essensvideos. Er schlemmt sich durch München, London, Rom, Paris oder auch zum Beispiel New York. Und gerade hat Lukas sich durch den Wiener Weihnachtsmarkt gegessen. Das hört sich dann so an.
Boah, gebt euch mal das. Das sind so schwere, große Nudeln, also so richtige Teigbatzen.
Boah, das dampft schön. Boah, dieser Teig ist so geil.
Ich finde, so ein Teller muss es eigentlich gar nicht sein unbedingt, aber der hat mich irgendwie überredet. Ich konnte nicht Nein sagen.
Diese Kruste ist das Geilste. Und drin fluffiger Teig.
Boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, Freunde. Das ist auf jeden Fall das Geilste, was wir heute gegessen haben.
Na, wer hat die Zunge bekommen? Lukas schauen dabei, wenn er da so rum ist, tausende Menschen zu. Auch weil man Lukas das viele Essen gar nicht so ansieht. Im Gegenteil, er ist ja so der Typ durchtrainiert. Okay, Lukas, bei diesen Ich-esse-alles-Videos isst du wirklich immer alles auf?
Nein, ich esse alles. Also nicht jedes Mal. Es gab mit Sicherheit schon das ein oder andere, was ich nicht aufgegessen habe. Aber wenn es mir schmeckt, esse ich es immer auf. Ich glaube, das sieht man auch, dass ich Film schon mit Absicht auch so, dass man dann sieht, dass der letzte Bissen auch reingeht. Ja.
Und das stimmt dann auch, wenn du es filmst?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich es nicht aufessen würde, dann würde ich es dann auch zeigen. Also in den Videos geht es ja auch gar nicht darum, dass ich die Leistung, dass ich das jetzt aufessen soll. Also in den Lukas ist alles Video. Ich hatte in der Vergangenheit auch Challenges und so weiter. Das aber liegt schon ein bisschen zurück, wo es wirklich darum ging, dass ich das halt aufesse. Aber bei den Lukas ist alles Videos, das ist halt, es geht mehr um ein interessantes Format, wo es dann doch aber um Food Reviews geht. Also mir ist auch relativ egal, ob man weiß, dass ich das aufesse oder nicht. Es geht mehr darum, dass ich zeige, wo gutes Essen zu finden ist und ob es wirklich gut ist oder auch nicht. Aber im Grunde bei Lukas ist alles, die Videos, die du gesehen hast, da habe ich alles aufgegessen, so wie du es gesehen hast, um deine Frage zu beantworten.
Und was machst du nach einem Tag, wo du alles gegessen hast? Fastest du dann?
Ich habe ziemlich lang keinen Hunger, Du kannst dir so vorstellen, ich bin zum Beispiel in Neapel und dann habe ich da drei Pizzerien, die ich auf jeden Fall ins Video integrieren möchte und dann wird es halt, Lukas isst alles und zwischendrin stolper ich noch über einen Eisladen und es ist ein Tag, an dem ich natürlich sehr viel esse und wenn ich zum Beispiel weiß, dass es so ein Tag ist, dann lasse ich zum Beispiel am Vortag auch das Abendessen weg, weil sonst habe ich so früh gar keinen Hunger.
Ja, okay.
Und dann esse ich am Tag davor ein bisschen weniger und dann meistens kriege ich dann auch erst Hunger am nächsten Tag dann am Abend. Und dann esse ich dort auch ein bisschen weniger. Also mein Hunger ist da eigentlich, hat da so ein relativ gesundes Verhalten. Also wenn ich zu viel esse, dann reguliert sich das dann wieder. So kann man sich das vorstellen.
Das Spannende bei dir ist ja, du bist ja eigentlich so ein Fitnessmensch. Also ich habe mal dein Insta-Profil gecheckt, so oben ohne. Das sieht ja alles sehr fest und fit aus. Wie passt denn das zusammen, diese Videos und dann dein Lifestyle?
Ja, also ich mache gern Fitness und ich habe auch gern so also eine gute Figur. Und ich achte da auch eigentlich mehr oder weniger drauf. Aber irgendwie stehe ich halt trotzdem auch auf gutes Essen. Und vielleicht bin ich halt vielleicht sogar derjenige, der die Grenzen des Klischees bricht. Irgendwo stehe ich auf Training und auf gut Aussehen, aber ich feiere halt so diese ganzen Proteinquarks und so. Das fühle ich nicht so ganz, deswegen ich mag halt so gutes Essen, so Pizza, Pasta und so weiter. Und ich versuche halt einen möglichst guten Körper zu haben, aber trotzdem halt das ganze geile Essen halt zu genießen und das ist halt, was dabei rauskommt.
Ja, beziehungsweise einen sehr durchtrainierten Körper. Sag mal, wie bist denn du auf die Idee gekommen, diese Videos zu drehen?
Also ich habe früher Fitnessvideos gemacht und für Essen habe ich mich eigentlich schon immer interessiert. Und dann ist es irgendwie aus den Fitnessvideos, es gab halt eine Zeit lang so einen Trend, wo man dann so zu Challenges gemacht hat, Kalorien-Challenge, 10.000 Kalorien-Challenge und so weiter. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat sich das ein bisschen ausgeweitet, dass ich halt dann auch mal so 100 Chicken Nuggets gegessen habe, 10 Big Macs und so halt. Also einfach so eine Challenge, wo es wirklich darum geht, dass man halt viel isst.
Aber war das noch geil so? Also kannst du es denn noch genießen?
Nee, da nicht. Also bei den Videos geht es weniger um Genießen, da geht es nur um die Challenge. Aber dann hat sich halt so ein geiles Format daraus irgendwie entwickelt, wo ich halt wirklich einfach dann so einen ernsthaften Foodblog mehr oder weniger macht. Natürlich mit provokanten Formaten und Titeln, sagen wir so. Also mit provokanten Titeln wie Lukas isst alles. Und natürlich auch
So ein bisschen Clickbait, sag ich mal.
Ja, genau. Ja, kann man so sagen. Und da hat sich dann da einfach so dieses Ding draus entwickelt. Und jetzt versuche ich einfach, auf der ganzen Welt das geilste Essen zu finden, das in ein Video zu packen, dass die Leute das sehen, auf jeden Fall, wo es gute Spots gibt. Und das ist so die Idee des Ganzen. Die hat sich eigentlich einfach so aus dem Prozess entwickelt, kann man sagen.
Der YouTube-Kanal von dem Lukas, das war so ein ganz kleiner, klassischer Fitnesskanal mit Trainingsvideos. Und dann hat er die 10.000-Kalorien-Challenge hochgeladen und plötzlich macht es so klick, 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 weil einige von euch geguckt haben. Und seitdem stehen die Essensvideos im Fokus und es macht krass Spaß. Das sagt Lukas.
Deutschlandfunk Nova.
Wir wissen auch schon, was auf uns zukommt über die Feiertage. Da wird eskaliert, es wird geschlemmt. Kartoffelsalat, miam, 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 mit Würstchen gibt's bei uns super lecker. Braten, Plätzchen. Wer hat eigentlich jetzt noch Bock auf Plätzchen? Haha. Wir, oder? Immer rein damit. Also über die Weihnachtsfeiertage, da trendet ja nicht umsonst der Hashtag Foodcoma. Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlichmann. Warum werfen wir denn gerade über die Weihnachtsfeiertage unsere Ernährungsregeln über Bord?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute wirklich das ganze Jahr darauf warten, dass sie das überhaupt mal richtig tun dürfen, über Bord werfen. Das ist so ein kollektives, das geht sowieso nicht durchzuhalten. Es ist immer so, bis hierhin kann ich und dann aber über die Feiertage, da schlage ich immer über die Stränge, weil es geht nicht anders.
Es macht ja auch keinen Spaß vielleicht, ne?
Vielleicht auch, aber manchmal denke ich auch, was sollte man denn auch sonst anderes tun? Es gibt so viele Feiern und so viele Gelegenheiten in der Weihnachtszeit, wo ehrlich gesagt nicht so viel Programm ist, außer erstmal essen, essen, essen. Gerade wenn man jetzt so im Familienbereich sagt, man sitzt einige Stunden zusammen und dann wird eins nach dem anderen serviert. Das ist schon normal, dass man da nicht alles ablehnen kann, weil was soll man denn sonst machen, wenn man mit allen anderen dort sitzt? Die Sache ist nur, wieso geht es dann am Ende so total über die Stränge und über das Maß hinaus, was jemanden auch tatsächlich persönlich gut tut? Gerade Süßigkeiten, das meinst du ja auch, ne?
Ja, Süßigkeiten, Braten, also ich stopfe dann halt.
Ach, tatsächlich über alles.
Ja, ich stopfe so alles rein, was so rumliegt an Weihnachten. Eine ganze Menge.
Also ich glaube, ich kenne diesen Effekt jetzt aus der Ernährungsberatung tatsächlich so. Je mehr man sich irgendetwas verbietet und sich im Kopf so das Bild aufbaut, ich sollte doch nicht, umso schlimmer wird es am Ende. Das Maß ist so, dass man sagen kann, wenn ich mir etwas verbiete, dann kann ich entweder nur ganz diszipliniert sein, dann bin ich sozusagen das brave Kind, das sagt, ja, Mama, mache ich genau so. Das
oder nein, das bitte Jahr nicht über. Noch einen Löffel davon.
Oder wir sind halt so richtig der trotzige Teenager, der sagt, auf keinen Fall. Und man macht das extreme Gegenteil davon. Und das sind so ein bisschen die Reaktionen, die ich bei Essern sehe, wenn die sich selbst Verbote auferlegen. Das heißt, das ganze Jahr sagen wir, mache ich oder... Wenn wir disziplinierte Phasen haben, sagen wir, ja, mache ich. Und dann kommt die Zeit, wo wir denken, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr brav sein. Dann schlägt man halt so richtig über die Stränge.
Ja, gerade an Weihnachten. Und dann gibt's ja auch dieses Gefühl, wir haben uns überfressen. Und es ist ja auch gar nicht mal so schön. Hat es evolutionsbiologisch irgendeinen Sinn?
Sicherlich gab es mal Zeiten, in denen der Mangel so groß war, dass man sagen musste, wenn es Essen gibt, dann wirklich so viel wie geht. So viel vom Mammut abbekommen, wie es nur irgendwie möglich ist. Aber das sind Zeiten, die nun so lange zurückliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Körper noch vorprogrammiert ist. Weil auf der anderen Seite können wir auch sagen, ist Schmerz oder Unwohlsein ja auch ein Warnsignal für uns. Und darauf könnten wir ja jetzt auch reagieren. Das ist ja auch evolutionsbiologisch so veranlagt, dass wir gewarnt werden. Und das überhören ja viele gerade.
Gibt es so einen Fresskoma? Es wird ja gerne mal als Hashtag benutzt, so Fresskoma, Foodkoma, sowas.
Also es gibt danach sicherlich einen Zustand, in dem die Leute sich einfach so sehr schwer und träge logischerweise fühlen und wie ausgeschaltet. Das ist das, was ich bei manchen meiner Klienten auch immer wieder höre, dass sie das anstreben, weil das so ein Zustand ist, der so schön ruhig ist. Ja, also das heißt, so, das haben die Leute, also manche Menschen ja auch nicht nur an Weihnachten, sondern auch abends auf dem Sofa nach ganz heftigen Arbeitstagen oder so etwas.
Mhm, ja.
Das ist das eine. Das andere, was ich jetzt öfters mal erlebt habe, weil ich viel zum Thema Zucker und Zuckerentzug und so arbeite, dass Leute, die empfindlich auf Zucker reagieren, sagen, sie haben so eine Art Kater danach tatsächlich. Okay. Muss sie sich am nächsten Tag einfach total unwohl fühlen noch und auch so komische Cravings dann haben, dass sie einfach merken, sie hatten irgendwie wochenlang nichts gegessen, keinen Zucker, und wenn sie welchen hatten, dann haben sie am nächsten Tag so komisch, so fühlen sie sich ein bisschen wie nach dem Trinken und haben dann Lust weiterzumachen, wie so ein Stützbier oder sowas.
Du hast ja vorhin Warnsignale angesprochen. Gibt es dann irgendwelche Tipps, Tricks, um diesem Food-Coma zu entkommen, wenn wir noch halbwegs bei Sinn sind?
Das ist meine grundsätzliche Regel in der Ernährungsberatung, dass ich sage, so weit wie es geht, auf die inneren Signale hören. Und wenn wir uns tatsächlich bei jedem, allem, was wir essen, immer wieder fragen, will ich das essen? Mhm. Dann muss man sich immer fragen, so will ich das essen? Tut mir das gut? Fühle ich mich gut? Dann darf man das jedes Mal beim Essen, beim zweiten Dominostein, beim dritten Dominostein, beim fünften sich immer wieder fragen, habe ich echt noch Lust drauf oder nicht?
Oh Gott, das hört sich aber auch ein bisschen nach Spaßbremse an, oder? Also wenn ich mir so vorstelle.
Nee, genau das nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber letztendlich ist es genau das nicht. Es ist die Freiheit. Es ist nicht, das darf ich das noch, sondern es ist einfach nur dieses, während ich esse, merke ich, hilft mir gar nicht weiter. Also ist gar nicht schön. Und diesen Zustand gibt es. Jeder, der ein bisschen bewusst ist, also einfach dabei kurz mal in sich rein, einmal atmet oder mal kurz hinhört, merkt, ich will gar nicht weiter. Und das ist eine andere Nummer als ich darf nicht weiter. Und sobald wir das Ich darf nicht ausschalten, sondern fragen, will ich noch, kann man auf ein Maß kommen, das einem gut tut. Nur dadurch, wann immer man sich was vornimmt und sagt, oh, ich darf nur 10 Dominosteine, ein Stück Kuchen und einen Teller essen, kannst du dir sicher sein, dass du mindestens das Dreifache willst. Das ist wie mit dem rosa Elefanten. Wenn du sagst, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten, dann hast du nichts anderes im Kopf. So. Und das passiert mit Verboten. Und in dem Moment, wo du dir sagst, so, ich darf alles, was ich will, aber ich muss schon hören, wenn es anfängt, weh zu tun, wenn mir langsam übel wird, dann nicht mehr.
Ja, vielleicht so ein bisschen schlauer oder auch liebevoller mit der eigenen Psyche umgehen.
Ja, es ist tatsächlich so, weil ich sage ja immer, du bist der beste Ernährungsberater für dich selbst. Du hast den Ernährungsberater in dir drin. Wir haben ein so perfektes System von Hunger und Sättigung und auch Appetit in uns drin, das genau reguliert, dass wir eben nicht übergewichtig werden und nicht uns so überessen, dass wir zuckerkrank werden, sonst etwas. Wir hören nur nicht drauf, weil wir den ganzen Tag verkopft sind und dann darüber nachdenken, was darf ich essen, wie viel, darf ich um diese Zeit jetzt noch Kartoffeln essen. Wenn du das den ganzen Tag dir im Kopf denkst, kannst du überhaupt nicht in den Bauch reinhören. Dazu gibt es auch wunderbare Untersuchungen, die genau das zeigen. Wer intuitiver ist und auf seine körpereigenen Signale hört, also diese Menschen, die das tun, sind durchweg schlanker und gesünder und haben keinen Stress mit dem Essen.
Es gibt ja den Spruch, Eis geht immer. Also selbst nach dem deftigen Essen kann man sich irgendwie noch was Süßes reinschieben. Was macht der Zucker mit uns? Warum geht Süßes irgendwie immer?
Also in dem Moment ist es vor allem erstmal der Wechsel, ne? Wir haben genug von der einen Sache, kommen aufs nächste. Und das ist bei uns gewohnheitsmäßig eben so, süß kommt nach herzhaft. Und das andere ist, dass die ganzen süßen Sachen natürlich darauf angelegt sind, dass sie ziemlich wenig Volumen haben, also jetzt nicht mehr so voll machen wie ein Kartoffelkloß. Und auf dem bisschen, was du dir schon reinschiebst, also wenn man jetzt mal sagt, 3, 4, 5 Löffel Eis, kommt schon so viel Zucker rein, dass er eben auch entsprechende Geschmackskicks und Zuckerkicks auslöst. Also dich dazu verleitet zu sagen, schön, noch mehr davon, ohne dass dein Bauch noch in irgendeiner Form voller wird.
Und funktioniert es dann, dass man sagt, also ich könnte Eis, aber ich könnte auch vielleicht so noch ein bisschen was von der Orange naschen. Funktioniert es? Ist ja auch Zucker oder ist das Illusion?
Da funktioniert es wieder nicht, genauso wie mit dem rosa Elefanten vorhin schon gesagt, weil dann heißt es letztendlich, ich möchte eigentlich das Eis. Ich sage jetzt, nein, ich darf das Eis nicht, weil das Eis ist böse. Und in dem Moment, wo ich die Orange im Mund stecke, will ich die ganze Zeit nur denken, Eis, 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 es schmeckt nicht wie Eis, also schmeckt es mir auch nicht. Oder was ich in der Beratung immer sehe, wenn es früher diese Empfehlung gab, ach, probieren Sie doch mal ein bisschen Trockenobst, wenn Sie Lust auf Süßes haben, statt der Schokolade. Oh mein Gott. Ja. Dann essen die Leute eine ganze Packung Trockenobst und hinterher die Schokolade.
Oder schokoliertes Trockenobst.
Oh, das wäre ja eine schlaue Alternative.
Ja, die Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlichmann hat uns erklärt, wie unsere Psyche beim Thema Essen funktioniert und warum wir über die Feiertage ins Foodkoma geraten. Heute haben wir ja hier übers Foodkoma gesprochen und ich nehme mit, es gibt da schon so ein paar Möglichkeiten, die ganz gut hinhauen, damit wir uns nicht so blind in den Wahn fressen. Muss halt jeder für sich austesten, was auch wirklich klappt, aber so ein paar Anregungen, die waren ja hier vielleicht für euch dabei. Und manche von uns, die haben auch einfach Bock, in so eine Fressstarre zu kommen. Das hat auf jeden Fall die Ernährungswissenschaftlerin gesagt. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Irgendwie gibt uns das so ein Gefühl der Ruhe und der Gelassenheit. Also macht, wonach euch ist, ob jetzt schlimm oder nicht. Seid schön lieb zueinander an den Feiertagen. Und so einen Verdauungsspaziergang, der kann ja vielleicht auch mal so ein ganz guter Vorwand sein, um sich mal so rauszusneaken, um den Familientrubel hinter sich zu lassen oder auch nur mal so einem einzelnen Gespräch zu entkommen. Das war's mit dem Ab 21 Podcast für diese Folge. Mein Name ist Charlene Rogall und wir können uns auch mal live hören, wenn ihr Bock habt. Denn die besten Podcasts, sie kommen nach Berlin auf der Bühne. Also auch der Ab 21 Podcast am 6. Februar beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in der Urania in Berlin. Also Tickets gibt es über podcastfestival.de. Bis dahin, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ach und frohe Weihnachten.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.